ging Jesus und seine Jünger in das judäische Land. Er blieb mit ihnen dort und taufte. Und dann ein Stückchen später. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes, also Johannes der Täufer. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er Samarien durchqueren. Johannes beschreibt, dass Jesus nicht nur ein einziges Mal in Jerusalem war, wie es die anderen Evangelisten nahelegen, sondern mehrfach, einmal zu Beginn des Johannesevangeliums. Und im Anschluss an diesem Jerusalem-Besuch ist Jesus also im jüdischen Land, im judäischen Land. Dort wirkt er und eine Menge Leute kommen. Und als die Pharisäer das hören, und die ja sowieso schon den Johannes den Täufer nicht mögen, und Jesus jetzt sozusagen in den Fokus des pharisäischen Misstrauens gerät, in dem Moment zieht sich Jesus aus der Gegend um Jerusalem zurück und kehrt wieder zurück nach Galiläa. Dabei musste er Samarien durchqueren. Jetzt bitte einmal die Landkarte. Ja. Da seht ihr also unten Judäa, das ist die Gegend, drumherum Jerusalem. Und diese grau gerasterten Dinge sind Wege. Und da seht ihr, wenn man wieder zurück Richtung Galiläa gehen will, geht man von Jerusalem ganz einfach straight hoch in den Norden, kommt in Sychor oder Sychar vorbei. Das ist eine Stadt, die einen sehr alten Brunnen hat. Deswegen gehen die Wege oft da lang, wo Brunnen sind. Und dann einfach geradeaus weiter und dann kommt Jesus wieder in die Richtung Galiläas. Und da seht ihr, dass dieses Gebiet, wo Sychor ist, dort ist Samaria. Nun, was bei der ganzen Sache wichtig ist, ist zu sehen, dass diese Gegend ein paar kleine Schwierigkeiten hatte. Denn das israelitische Volk, so wie wir das kennen, hat eigentlich nur zwei Generationen lang als ein gemeinsames Volk sich repräsentieren können, nämlich unter König David und unter seinem Sohn König Salomo. David musste schon lange kämpfen, um sowohl von den 10 nördlichen Stämmen wie von den 2 südlichen Stämmen gleichzeitig anerkannt zu werden. Unter Salomo setzte sich das fort, aber mit dem Tod Salomo brachen alte Feindschaften wieder aus und das, was wir als Volk Israel bezeichnen, zerbrach in 2 Teile und diese 2 Teile blieben dann auch den Rest ihrer Existenz, nämlich das Südreich Judäa mit dem mit Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich, was Israel genannt wurde, was verschiedene Hauptstädte hatte, weil da sozusagen die Könige erstmal ein Zentrum schaffen mussten. Dieser nördliche Teil, der wurde im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt erobert von den Assyrern und ein großer Teil der Bevölkerung wurde deportiert. Die politische Handhabe von Eroberungen bei den Assyrern war so, dass man versuchte, den Willen eines eroberten Volkes zu brechen, indem man die Völker vermischte. Das heißt also, es wurde ein Teil der israelitischen Bevölkerung deportiert, irgendwo hingebracht in andere Länder, die man auch erobert hatte. Und Menschen von dort deportierte man dann nach Israel und man hoffte, dass man durch dieses Mischmasch und vielleicht auch das gegenseitige Misstrauen und die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen einen gezielten Widerstand gegen das Assyrische Reich unterbinden könnte. Und so wurden also eine Menge Leute, die gar nicht von daher kamen, in diesem ehemaligen Gebiet des Nordreichs Israels angesiedelt. Ähnliches passierte dann auch ungefähr 200 Jahre später mit dem Südreich Judäa, was allerdings dann nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern erobert worden ist. Und die Babylonier hatten eine ähnliche Sache, nur sie vermischten nicht bewusst Völker, sondern sie enthaupteten Völker, indem sie die intellektuelle Oberschicht nahmen und die deportierten, in der Hoffnung, dass dann sozusagen das Volk sich keinen Aufstand traut, weil es keine Anführer hat. Und viele dieser Deportierten wurden dann sozusagen im babylonischen Sinne ausgebildet, um dann in anderen Ländern dort die Herrschaft und die Verwaltung anzutreten. Irgendwann einmal kamen dann die Exilierten aus Babylon wieder zurück und stießen auf die Samariter, die sich mit den anderen Völkern vermischt hatten und stellten fest, dass das ja keine echten Juden mehr sind, sondern so Mischlinge. Und die Samaritaner, die ehemaligen Nordisraeliten, waren sozusagen nicht nur vermischt, sondern sie hatten auch die vielen Religionen, die durch die unterschiedlichen Deportationen zu ihnen hineingekommen waren, in ihren eigenen Kult mit hineingenommen und in ihre eigenen Weltanschauungen mit hineingebaut. Eine zweite Sache ist die, dass die Israeliten, die ins Exil nach Babylon gingen, sehr viel darüber nachdachten, was das bedeutet, dass Gott sie sozusagen ins Exil geschickt hat, verlassen hat. Und es wurden wesentliche Schriften des Alten Testamentes, die für uns heute verbindlich sind, wurden sozusagen entwickelt oder aber bekamen eine wichtige Position. Das heißt, die Israeliten, die aus Babylon zurückkehrten, für die galt ein Teil der Bibel, der neu geschrieben war, nämlich der Teil der Propheten. Diesen Schritt hatten die Nordisraeliten, die Samaritaner, nicht mitgemacht. Die hatten nur die 5 Bücher Mose. Und jetzt sagten also die Israeliten, die aus Babylon kamen, ihr wisst ja gar nicht, was Gott alles getan hat. Ihr habt ja nur die 5 Bücher Mose, stattdessen habt ihr da mit anderen Göttern rumgemacht. Und daraufhin sagten die Samaritaner nicht faul, und ihr habt euch da irgendwelche Schriften in Babylon machen lassen und da kommt ja Gott vor, als wenn er redet, so wie ein Mensch. Da habt ihr euch von den babylonischen Göttern beeinflussen lassen. Und so entstand also sozusagen eine neue Kluft zwischen Norden und Süden, der im Grunde genommen schon jahrhundertelang vorher existierte, aber der jetzt sozusagen auch noch eine religiöse Dimension bekam. Und zur Zeit Jesus war der Status quo, wenn man durch Samaria muss, da muss man halt da durch, da kann man auch nichts machen, da ein Umweg durch die Wüste und kein Wasser an der Quelle bringt nichts, aber so mit Samaritern reden, das muss nicht sein. Da sollte man lieber die Straßenseite wechseln, weil man weiß ja, was das für Gesocks ist. Und wenn die Samariter irgendwo einen Juden da durchreisen sahen, dann dachten sie sich, holt die Kinder von der Straße, da kommen wieder die Judäer. Bei denen weiß man ja, wie die sind. Die machen ja alles. Die sind ja zu allem bereit. Johannes erzählt dann eine Geschichte, als Jesus also auf dem Weg durch Samaria ist, dass er in der Stadt Sychar, da an diesem Knotenpunkt, dass er dort auf eine Frau trifft in der Mittagshitze am Jakobsbrunnen und es entspannt sich ein Gespräch, in dem diese Frau natürlich auch samaritanisches Gedankengut hervorholt und jetzt von Jesus wissen will, wie jetzt nun die ganze Situation ist mit Gott und der Welt und den Juden und den Samaritanern. Und das steht im Johannesevangelium Kapitel 4 ab Vers 19. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da sagte Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für die Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, sie ist jetzt schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, wie Gott selbst ist, Geist. Und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus. Wenn der kommt, wird er uns über all das Aufkunft geben. Jesus antwortet, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Es gab ein kleines politisches Problem, nämlich das zentrale Heiligtum der Israeliten, des gesamten Volkes zur Zeit David und Salomos, war der Tempel in Jerusalem. Jetzt nach der Teilung des Reiches erlebten also die nordisraelitischen Könige, dass ihre Untertanen immer wieder mal zum Beten in Gottesdienst in Jerusalem in den Tempel gingen, also in Feindesland, und dort ideologisch beeinflusst werden konnten. Das war natürlich nicht gut. Also hat man irgendwelche Berge genommen und hat auf denen Tempel gebaut. Und man sagte dann, da kannst du Gott anbeten in Jerusalem, da solltest du nicht hingehen, die machen das falsch. Und da sehen wir genau, wie sozusagen diese religiöse Kluft sich auftut. Sie tut sich interessanterweise nicht in den Kernglaubensdingen aus, ich glaube an den Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat, sondern es wird im Grunde genommen von außen erwirkt. Es ist politisch unerwünscht für die Nordisraeliten, dass sie nach Jerusalem gehen und dort in den Gottesdienst gehen, sondern sie sollen lieber zu Hause bleiben, da wo die eigenen Spitzel sie beobachten können. Und genauso war es auch, dass natürlich die Könige in Jerusalem dafür sorgten, dass nicht irgendeiner ihrer treuen Untertanen mal auf die Idee kam, dass der Gottesdienst in Jerusalem ein bisschen langweilig ist und vielleicht mal nach Nordisrael gehen, weil sie da ja auch wieder beeinflusst werden könnten und ihnen klar würde, der nordisraelitische König wäre ja besser als der südisraelitische König. Wir sehen also, dass ein Teil der Kluft, der auf einmal in der Religion der Israeliten entstand, von außen kam, von Außenbedingungen, in diesem Falle politische Bedingungen. Und ich glaube, das ist immer so, dass unser Glaube nicht nur von unserem Herzensinnersten und alleine von Gott beeinflusst wird, sondern dass ein großer Teil unseres persönlichen Glaubens und wie wir ihn leben und ausdrücken, beeinflusst ist von außen, einfach von den kulturellen und politischen und sozialen Gegebenheiten. Zum Beispiel ist es ja im Protestantismus eine ganz wichtige Sache, Bibel zu lesen und sich selber eine Meinung zu machen über den Glauben. Und das nehmen wir einfach so hin. In manchen Frömmigkeitsströmungen gehört das zur Selbstverständlichkeit, stille Zeit zu machen. Aber wenn man sich das mal überlegt, um stille Zeit zu machen und in der Bibel regelmäßig täglich zu lesen, braucht man zwei wesentliche Sachen, die gar nicht so einfach zu kriegen sind. Das erste, eine Bibel, und das zweite, man muss lesen können. Das ist in unserer jetzigen Kultur kein Problem. Aber vor 500, 600 Jahren war es ganz, ganz schwierig, eine Bibel zu kriegen, weil es so schwierig war, das zu kopieren. Das musste von Hand abgeschrieben werden. Und dann auch noch, wer kann alle lesen? Das heißt, ein Fundament unseres religiösen Verständnisses, selber in der Bibel zu lesen, war vor vielen Generationen gar nicht mehr möglich. Noch gar nicht möglich. 1500 Jahre hat sozusagen das Christentum existiert, ohne dass jeder mal schnell in der eigenen Bibel zu Hause stille Zeit machen kann. Und jetzt, wo wir sozusagen die äußerlichen Möglichkeiten haben, dass jeder mindestens eine verstaubte Bibel im Schrank stehen hat, jetzt auf einmal können wir uns kein Christentum vorstellen, ohne dass ein Mensch eine Bibel zu Hause hat und darin liest. Wir sehen also, dass es tatsächlich so ist, dass bestimmte Praktiken unseres Glaubens eigentlich nicht entstanden sind, weil Gott gesagt hat, so soll es sein, sondern weil wir Gegebenheiten haben, die uns gewisse Dinge möglich machen oder unmöglich machen. Und das finden wir in ganz, ganz vielen Bestandteilen. Ich wette mit euch, wenn ich gleich sage, wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser, dass es in euch zuckt und ihr aufstehen wollt. Allerdings, wenn wir singen, stehen ganz, ganz wenige Leute auf. Und wenn da mal im evangelischen Gottesdienst einer beim Singen aufsteht, dann denkt man sich, ha ja, was ist das für einer? Sind die auch hier? Die amerikanisch beeinflussten? In anderen Kulturen ist es ganz anders. Als Freunde von mir aus England hier waren, die waren ganz entsetzt, dass wir beim Singen sitzen. Und vollkommen überrascht, dass wo wir Deutschen so faul sind und den ganzen Gottesdienst beim Singen sitzen, dann auf einmal beim Vaterunser aufstehen. Ich meine, wenn du schon beim Lobpreis nicht aufstehst, warum dann beim Vaterunser? Es ist also vollkommen wahllos, warum wir wann, wie, wo aufstehen. Irgendeiner hatte die Idee, dass es angemessen beim Vaterunser aufzustehen, also machen wir das. Also, viele Bestandteile unseres Glaubens sind gar nicht wirklich direkt von Gott erzeugt, sondern sind ein Produkt unserer Umwelt und unserer Kultur. Und dann fragt es sich natürlich, was ist das Eigentliche, das Wesentliche? Was sind die Dinge, die man beliebig variieren kann und trotzdem ist man noch Christ? Und was sind die Dinge, die so unverrückbar sind, dass man sagen kann, daran scheidet es sich? Und genau diese Frage stellt diese Frau. Sie sagt, wir beten hier an unserem Samariterberg an. Und ihr da auf eurem Zionberg in Jerusalem. Wie sieht's denn nun aus? Und Jesus sagt interessanterweise, ach, weißt du, der Ort ist gar nicht so wichtig. Und damit sind wir schon bei einem interessanten Punkt, wo sozusagen die Nebensächlichkeiten hochkommen, dass Jesus sagt, weißt du, Ort, Gebäude und Form ist gar nicht so wichtig. Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch nicht mehr darüber streiten können, ob in Jerusalem oder Samaria, weil es ist alles platt gemacht von den Römern. Stattdessen nennt Jesus zwei Begriffe, von denen er sagt, die sind wesentlich für den richtigen Glauben an Gott, für die richtige Anbetung, für den richtigen, echten Gottesdienst. Und diese beiden Worte sind Geist und Wahrheit. Ich meine, das sind zwei tolle Worte, Geist und Wahrheit. Und sicherlich möchten fast alle Menschen, dass die Gottesdienste geistiger oder geistlicher werden. Und natürlich wünschen wir uns auch alle, dass so ein Gottesdienst irgendwie wahrhaftig ist und dass da keine Lügen erzählt werden. Aber was meint das eigentlich, wenn Jesus sagt, das wirklich Wesentliche, was sich nicht ändert, was unabhängig ist von all dem, was drumherum geschieht, ist Geist und Wahrheit? Und deswegen komme ich jetzt zu zwei Punkten meiner Predigt, Geist und Wahrheit. Der Geist, das Wort Geist, kommt an 20 Stellen im Johannesevangelium vor. Zum Beispiel empfängt Jesus den Heiligen Geist, als er vom Johannes dem Täufer getauft wird. Und Gott sagt dem Johannes dem Täufer, wenn du da einen taufst und du siehst, wie der Heilige Geist auf ihn runterkommt, dann wisse, das ist der Sohn Gottes, das ist der, auf den alle warten. Und als Johannes das sieht, da sagt er das gleich seinen Jüngern weiter und sagt, pass auf, ich bin Johannes der Täufer, das ist ein super Job, aber der Mann, der ist es, dem sollt ihr folgen. Als in einer theologischen Diskussion im dritten Kapitel, also kurz hier vor, ein Pharisäer, nämlich Nikodemus, in einem nächtlichen Gespräch, das ist schon ein bisschen schwierig, mit Jesus offen zu reden, also wenn man gesehen wird, also lieber ein nächtliches Gespräch, darüber diskutiert, wie man richtig glaubt und wie man wirklich zu Gott findet, da sagt Jesus dem Nikodemus, man kann im Grunde genommen nur in das Reich Gottes kommen, wenn man aus Wasser und Geist geboren wird. Wasser ist das Zeichen von Buße und Vergebung, aber aus Geist geboren dazu bedeutet, es muss auch noch die Kraft Gottes dazu kommen, die in den Menschen wirkt. Buße und Vergebung, dass ich zugestehe, dass ich Dinge falsch gemacht habe, ist eine super Sache, aber es reicht sozusagen nach Jesu Aussagen noch nicht, sondern ich brauche den Geist Gottes, der als treibende Kraft dafür sorgt, dass ich mein Leben verändere, dass ich verändert werde. Und damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, wo Jesus sich meiner Meinung nach sowohl von der jüdischen wie auch von der samaritanischen Tradition unterscheidet. Für ihn ist nicht der Buchstabe entscheidend, sondern der Geist Gottes, die treibende Kraft Gottes. Und während sich die Pharisäer und die Samaritaner noch über irgendwelche Bibelstellen unterhalten und sich gegenseitig ihre Bibeln um die Ohren schlagen, wobei die Pharisäer einen Vorteil haben, deren Bibel ist dicker, auf der anderen Seite die andere ist leichter und handlicher, weil die ja nur die 5 Bücher Mose hat, während also da noch endlose Diskussionen darüber gehen, wer wann wie wo was gesagt hat und ob dieser Prophet was zu sagen hat oder nicht, sagt Jesus, darum geht es nicht. Es geht nicht um den Erhalt der Tradition, sondern es geht um die Kraft des Geistes Gottes. Und dort, wo der Geist Gottes handelt, da ist das Reich Gottes. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier lernen können. Es ist richtig gut und notwendig, dass wir eine eigene Tradition haben, wie wir Gottesdienste feiern und dass Christen überall auf der Welt ihre Art haben, wie sie an die Sachen rangehen. Es ist nämlich total fummelig, wenn man jeden Sonntag sich überlegen muss, wie machen wir es jetzt diesmal und man muss alles komplett neu erfinden. Es ist total angenehm, wenn man so gewisse Regularien hat. Aber was wir nicht verwechseln dürfen, ist unsere eigenen Gesetzmäßigkeiten, an die wir uns gewohnt haben, und die Gebote Gottes. Das sind zwei Paar Schuhe. Wie wir uns selber regeln und wie wir den Gottesdienst machen und wann wir aufstehen und wann wir uns hinsetzen, ist unser Ding. Das können wir regeln, wie wir wollen. Aber wir können nicht anderen Leuten sagen, aha, ihr steht nicht beim Vater Unser auf. Aha, okay. Naja, ich meine, jeder sucht sich den Weg selber, wie er in die Hölle kommt, ne? Das geht nicht. Und bei so harmlosen Sachen, wie man aufsteht und sich hinsetzt, haben wir es nicht gemacht. Aber wenn man guckt, über was sich Theologen in der christlichen Kirche gegenseitig den Glauben abgesprochen haben, da kann man schon manchmal ganz schön zusammenzucken. mit was für Argumenten da Leute hin und her geschmissen wurden. Also, ganz wichtig, das zu sehen. Es ist voll okay, dass wir uns selber regeln und uns die Gottesdienste so gestalten, wie wir das gerne möchten, oder unser Glaubensleben, so wie es unserer Kultur entspricht. Aber wir können nicht aufgrund unserer eigenen Regeln anderen Leuten sagen, wenn ihr das nicht macht, so wie wir, dann seid ihr falsch. Das ist das Entscheidende, was Jesus sagt. Es geht um den Geist, die treibende Kraft Gottes. Und die kann immer wieder mal neu anfangen. Der zweite Gedanke. Jesus sagt, es geht um die Wahrheit. Wahrheit ist ein ziemlich fummeliges Wort, weil Wahrheit sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Oder die Frage, was überhaupt wahr ist. Und das ist keine neue Erkenntnis, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt. Manchmal denken wir, dass wir hier gerade zufälligerweise in einer Multikulti-Gesellschaft geraten sind, während die Menschen in der Bibel davon keine Ahnung haben. Das stimmt gar nicht, sondern wir hatten eine 300-400-jährige Monokultur des christlichen Glaubens, und die Menschen des Neuen Testamentes, die waren schon seit Jahrhunderten Multikulti. Und von daher, als Pilatus Jesus verhört und Jesus ihm sagt, dass sein Auftrag ist, von der Wahrheit zu bezeugen, da kann Pilatus nur milde lächeln und sagen, was ist Wahrheit? Denn er als Römer hat schon die unterschiedlichen Wahrheiten kennengelernt. Die, die in Rom gelten, die in verschiedenen Provinzen gelten. Naja, und auch die Wahrheiten, die irgendein komischer Wüstenprediger in Judäa am Ende der Welt als Wahrheit hält. Die Idee, dass Wahrheit unterschiedlich interpretiert werden kann, die hat es schon im Neuen Testament gegeben. Was also ist Wahrheit? Woran kann man Wahrheit festmachen? In der Naturwissenschaft gibt es einen ganz wichtigen Maßstab, was wahr ist, nämlich die Wiederholbarkeit. Ein Messergebnis muss wiederholbar sein. Und solange sozusagen ein bestimmtes Experiment mit einer bestimmten Aussage und unter definierten Bedingungen nicht wiederholt werden kann, ist das Ergebnis sozusagen auch nicht aussagekräftig. Das bringt zum Beispiel Physiklehrer manchmal ins Schwitzen, wenn sie Messwerte haben, die dann keine Gerade ergeben. Und dann das nachkorrigiert werden muss und sie erklären müssen, warum sie gerade die Gesetze außer Kraft gesetzt haben, die physikalischen, die sie gerade erklären wollten. Aber viele Momente unseres Lebens bestehen ja aus nicht wiederholbaren Momenten, die wir sozusagen, um sie genauer zu überprüfen, nochmal exakt genauso erleben dürften. Sondern wir leben ein einzigartiges Leben, wo jeder Moment anders ist. Wie kann man da feststellen, was Wahrheit ist? Personen, die glaubwürdig sind, haben zumindest die Eigenschaft, dass das, was sie tun und was sie sagen, dass das zusammenpasst. Und das über ein Zeitkontinuum hinaus. Also nicht, was ich gestern gesagt habe, gilt heute nicht mehr, sondern was ich gestern gesagt habe, muss eigentlich heute auch noch gelten. Personen, die glaubwürdig sind, sind Menschen, wo Wort und Tat zusammengehört, und daran können wir erkennen, dass man bei diesen Menschen unter Umständen Wahrheit finden können. Das ist interessanterweise eine wichtige Kritik Jesu an den Pharisäern, dass er sagt, das, was ihr auferlegt dem Volk und was ihr dem Volk sagt, was sie tun müssen an Geboten, ihr selber macht es eigentlich gar nicht. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, gar nicht das, was die Pharisäer alles auslegen, sondern dass sie im Grunde genommen zwei Maßstäbe anlegen, nämlich die für sich und die für die anderen. Sie sind dort nicht wahrhaftig. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, er bezieht die Wahrheit auf sich. Das Verständnis des Alten und Neuen Testamentes von Wahrheit ist nicht ein naturwissenschaftliches, einer allgemeingültigen Aussage, die einen bestimmten Sachzusammenhang der Welt beschreibt, sondern im biblischen Sinne und im biblischen Kontext bedeutet Wahrheit, dass jemand, der etwas sagt, das auch tut und dass sein Wort verlässlich ist. Und in diesem Sinne ist Gott also die Wahrheit oder ist Jesus die Wahrheit, weil das, was er sagt, ist in Einklang mit dem, was er tut, und es ist nachvollziehbar und es ist erprobbar. Jesus selber sagt ja, dass die Menschen, die wissen wollen, ob das, was er sagt, Hand und Fuß hat, es ausprobieren sollen. Von daher ist ein ganz wesentliches Zentrum unseres christlichen Glaubens Jesus Christus. Jesus Christus als Person und das, was Jesus gesagt hat. Das ist unser Maßstab für die Wahrheit. Diese beiden Dinge sind nicht verhandelbar. Auch wenn viele Dinge von außen unser Glaubensleben, unser gemeindliches Leben beeinflussen können, ist es so, dass der Heilige Geist die treibende Kraft in unserem Handeln und Tun sein soll. Und ist das Leben Jesu und das, was er gesagt hat, der Maßstab für das, was für uns richtig und wichtig ist. Natürlich interpretieren wir auch das vielleicht sehr unterschiedlich, wie das Handeln des Geistes aussieht, wie die Wahrheiten Jesu aussehen. Aber trotzdem sind diese beiden Dinge ein Zentrum unseres Glaubens und können nicht aufgegeben werden. Wir singen nun das Lied, wir schauen der Wahrheit ins Auge.